den Bart beim Wachsen zuhören. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Wir sind in Woche 7, beziehungsweise Woche 7 ist jetzt schon zu Ende und es gibt wieder einiges zu besprechen, viele spannende Spiele, viele überraschende Ergebnisse mal wieder, hat das jede Woche ja für uns Neues was bereit und bei mir heute ist diesmal nur der Clemens dabei. Hallo Clemens.
Hallo.
Genau, wir sind heute eine kleine Runde, die anderen sind alle andersweitig in anderen Sportarten vertreten, aber das soll uns nicht davon abhalten, von spannenden Spielen zu sprechen und von einem Spiel, was eigentlich vielen spannend erwartet war. Es war das Super Bowl Rematch der New England Patriots gegen die Atlanta Falcons. Man hat sich viel erhofft von diesem Spiel, man muss aber sagen, dass die Erwartungen höher war, als im Endeffekt das Spiel am Ende war.
Ja, definitiv eine ganz klare Nummer, die Falcons bis vor Ende ohne am einzelnen Punkt. Damit wären sie ja nicht alleine gewesen an diesem Wochenende. Also das war eine klare Nummer für die Patriots im Nebel von
Foxborough. Genau, im Nebel von Foxborough, du hast es schon angesprochen. Es war wirklich kein gutes Spiel von den Falcons. Da möchte ich auch mal ein bisschen drauf eingehen, weil die Falcons stehen jetzt im Moment bei 3-3. Und so ein Play finde ich so, ja, als Beispiel im Moment dafür, dass in der Offensive nicht so klickt. Es war 12 Inches waren noch zu gehen für die Falcons in die Endzone der Patriots. Sie hatten 4 Versuche und sie schafften diesen 4 Versuchen nicht, ja, darüber zu kommen in die Goal Area der Patriots. Das würde ich sagen, Clemens, man merkt auch, Kyle Shanahan fehlt den Falcons wirklich an allen Ecken und Enden.
Ja, definitiv. Kyle Shanahan ist ein absolutes Genie als Offensive Coordinator. Und jetzt hat man da ja Steve Sarkisian von Alabama geholt. Und der kann einfach die Spieler nicht so einsetzen, wie es ein Kyle Shanahan konnte. Die einzigen, die einigermaßen an letztes Jahr rankommen, sind noch die Running Backs, DeWante Freeman und Tevin Coleman. Julio Jones hat zwar ganz gute Yardage-Nummern, aber der hat jetzt am Wochenende seinen ersten Touchdown gefangen. Im 6. Spiel für die Falcons, also auch den können sie nicht so gut nutzen. Und die anderen Receiver sind jetzt auch nicht mehr wirklich zu gebrauchen, wenn ich mir das angucke. Also kein Vergleich mit letztem Jahr. Und ich denke schon, dass das viel mit dem Offensive Coordinator zu tun hat und auch Matt Ryan ist nicht ansatzweise dort, wo er letztes Jahr war.
Ja, das muss man sagen. Wir hatten ein Spiel okay, kann man sagen. 23 von 33 Bällen sind angekommen, 233 Yards, ein Touchdown. Ja, ist so lieb, ist halt nichts Außergewöhnliches, wie es dann letzte Saison die ganze Zeit war. Natürlich, man merkt es so ein bisschen, ich hatte dazu einen super Kommentar von irgendjemandem mal gehört, man sollte das beste und das schlechteste Jahr von einem Quarterback rausnehmen, um ihn zu bewerten, und da sieht man, dass mit Ryan von den Werten in seiner Karriere her, ja, besser Durchschnitt ist, aber halt nichts Außergewöhnliches, und man sieht es jetzt, er hat das Beste daraus gemacht mit Kyle Shanahan. Im Moment tut er sich auch so ein bisschen schwer. Ich denke, das liegt einfach an diesem System zusammen. Man muss sie erst noch finden. Das funktioniert nicht so ganz für die Falcons. Ja, und bei den Patriots, da war man sich ja nicht so sicher, was kriegt man da. War ja auch schlechte Defense in den letzten Wochen. Aber gucken wir jetzt den Rekord an. 5-2, Clemens, und denk mir, ja, die Patriots sind trotzdem irgendwie wieder vorne mit dabei, obwohl die eigentlich so eine schlechte Defense haben.
Ja, also ich weiß nicht, wie einen das überraschen könnte, dass die Patriots trotzdem wieder gut dastehen, weil sie dann die Spiele am Ende ja irgendwie immer gewinnen. Und deswegen keine Überraschung. Bill Belichick weiß genau, was er tut. Die 2 Niederlagen in den ersten 3 Spielen bringen die doch auch nicht aus dem Konzept. Und umso länger die Saison dauert, umso mehr muss man mit New England rechnen. Vor allem auch, dass die Defense wieder besser wird.
Ja, das war für mich schon so das erste Zeichen. Also 7 Punkte gegen die Falcons zuzulassen, das war ja auch erst sehr, sehr spät zum Ende des Spiels in dem 4. Quarter. Spricht vielleicht schon ein bisschen Verbesserung. Man hat es ja gesehen, die hatten jetzt lange Pause. Die hatten ja Woche 6 das Thursday Night Game und jetzt Sunday Night. Also da war ja genug Zeit für Bill Belichick, dass er eine Mannschaft auf einstellen konnte, auf die Falcons. Also man merkt da auch, wenn Bill Belichick die Zeit hat, dann kann er die Jungs richtig gut auf die Spiele einstellen. Das macht er so ja auch schon relativ gut, aber mit noch mehr Zeit ist er nochmal ein bisschen besser. Ja, und ich würde mal sagen, Clemens, wenn wir uns jetzt angucken, die Patriots, denkst du, dass die Defense noch weiter so sein wird, weil das jetzt vielleicht nur ein, ja, in Anführungsstrichen Ausrutscher, dass sie sich so stark präsentieren konnten, oder denkst du damit, dass sie in den nächsten ein, zwei Wochen diese Leistung, die sie jetzt gegen die Falcons gezeigt haben, wiederholen können?
Doch, denke ich durchaus, weil Kyle Van Noy spielt jetzt mittlerweile besser und auch Cassius Marsh, der ja per Trade aus Seattle kam, beim Roster Cut. Die beiden verbessern sich deutlich und man muss halt jetzt auf der Cornerback-Position gucken. Ich sehe jetzt hier in den Tackle-Statistiken keinen Stephon Gilmore. Das heißt, den hat man schon so ein bisschen rausgetan, weil der hat ja wirklich unterirdisch gespielt und da ist auch Belichick nicht zögerlich bei sowas und vielleicht schlägt man jetzt noch bei einem Corner mit einem Trade zu oder holt sich einen aus der eigenen Division, der heute entlassen wurde, Byron Maxwell von den Miami Dolphins. Den könnte ich mir da vielleicht auch vorstellen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Patriots auf der Cornerback-Position neben Malcolm Butler noch was tun.
Ja, da darf man gespannt sein. Trade-Deadline ist ja jetzt nächste Woche, also am 31. Oktober. Das heißt, vielleicht kommt da noch was. Man darf sehr, sehr gespannt darauf schauen, was dort noch passiert bei den Patriots und natürlich, wie sich die Falcons in den nächsten Wochen schlagen werden, ob sie ja das jetzt ein bisschen wieder besser reinkommen in ihr System, ob sie offensiv wieder mehr zeigen können und ein bisschen mehr anknüpfen können an nächste Saison. Und gucken wir jetzt auf das zweite Spiel, auch ein sehr, sehr enges Spiel, war das Thursday Night Game dieser Woche. Division Matchup zwischen den Oakland Raiders und den Kansas City Chiefs. Und die Raiders hatten wirklich eine Punktlandung und haben in allerletzter Sekunde das Ding mit 31-30 gewonnen, Clemens. Das war Clash of Clans. Also wirklich richtig Hammer, was da so gezeigt wurde.
Der absolute Hammer, die letzten Sekunden, der helle Wahnsinn. Wenn man sich das mal anguckt, da gab es ja schon mal den Touchdown für die Raiders mit noch 7 Sekunden zu spielen, der dann wegen einer Offensive Pass Interference nicht gegeben wurde. Dann war die Uhr schon auf 0, aber der Pass war incomplete, aber es gab dann noch ein Defensive Holding, es gab noch ein Play. Dann haben die Raiders mit dem Touchdown zum 30-30 ausgeglichen und dann hat Tarvecchio, der Kicker, den Extrapunkt ganz, ganz knapp reingemacht zum Sieg. Also das Spiel hatte absolut alles, viele Punkte und viele Spannungen, auch Emotionen dabei mit der Ejection von Marshawn Lynch. Also das war, jetzt folgt eigentlich dem Trend diesen Jahres. Letztes Jahr hat man sich ja über die schlechte Qualität der Thursday Night Games sehr aufgeregt. Aber dieses Jahr sind die fast durch die Bank weg sehr, sehr hochklassig gewesen.
Ja, das muss ich auch sagen. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, Thursday Night zu gucken. Natürlich aus deutscher Sicht ist es schade, dass es halt nachts läuft, also Nacht von Donnerstag auf Freitag, irgendwann um, ich glaube, 2 Uhr morgens, glaube ich, geht das los. Deswegen ist das ein bisschen schade, aber trotzdem ist man natürlich dann ein Spiel spannend, sich die Highlights anzugucken und das nochmal im Real Life sich anzuschauen. Also kann ich nur empfehlen, dieses Spiel. Und ich denke auch aus Oakland Raiders Sicht kann man sagen, Amari Cooper ist endlich angekommen. 210 Yards, 2 Touchdowns. Vielleicht war es jetzt für ihn endlich der Brustlöser, nachdem er in den letzten Wochen ja so irgendwie ein bisschen da war, aber nicht die Leistung zeigen konnte, die er letzte Saison gezeigt hat.
Ja, das muss man abwarten. Das war jetzt ein gutes Spiel für ihn nach 6 schlechten Spielen. Deswegen soll er das mal noch die nächsten Wochen beweisen. Das kann immer jetzt mal ein Spiel gewesen sein, in dem alles perfekt funktioniert hat. Aber für mich ist immer noch Michael Crabtree der Go-To-Guy für Derek Carr, auch wenn er diesmal nur 24 Yards hatte, aber den entscheidenden Touchdown in der letzten Sekunde, der war dann von Michael Crabtree. Und natürlich auch ein super Spiel von Jared Cook, dem Tight End, mit 107 Yards.
Genau, ein ganz, ganz wichtiger Mann, wurde ja schon vor der Saison als wichtiger Bestandteil der Offense anerkannt und hat es bewiesen, dass er wirklich der Offense noch ein bisschen mehr geben kann. Ansonsten ja, versuche ich so den Raiders ein bisschen was Positives abzugewinnen. Die sind schon mal mit 3-4 da, ist aber ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Ne? Die Ejection von Lynch, du hast schon angesprochen. Da muss er sich ein bisschen besser zusammenreißen, dort den Schiedsrichter anzugehen und ihn zu berühren. Es ist verboten und der hat es nun mal getan, deswegen war die Ejection dort richtig. Das Running Game ist noch nicht so existent, auch nur ein Sack insgesamt geschafft. Ja, Clemens, was denkst du, was ist für die Oakland Raiders die Saison drin? Es ist irgendwie so, ja, so irgendwie im Mittelfeld, so vom Gefühl her, sagt es mir im Moment.
Ja, das denke ich auch. Also hätten sie das nicht noch in letzter Sekunde gedreht, das Ding, dann wäre es schon vorbei gewesen mit 2-5, meiner Meinung nach.
Ich auch, ja.
Aber jetzt, ja, also die Broncos bauen ja auch von Woche zu Woche jetzt ab. Und klar, die Chiefs sind immer noch super. Sie haben zwar jetzt zweimal in Folge verloren, aber ja, Alex Smith, Kareem Hunt, Tyreek Hill, Travis Kelce funktioniert immer noch super. Und da muss man bei den Chiefs immer noch sehen, dass ihr bester Defense-Spieler seit Woche 1 fehlt mit Eric Berry und auch nicht mehr zurückkommt. Und die Chargers sind für mich auch eine totale Wundertüte. 0-4 gestartet, jetzt 3-4. Also zurzeit sehe ich die Raiders hinter den Chiefs und den Chargers an dritter Stelle in der AFC West ganz eng mit den Chargers. Und da ist die Frage, ob das vielleicht für die Playoffs reicht über die Wildcard oder nicht. Also das wird ganz eng. Und da muss wohl auch Derek Carr noch sich mehr an letzte Saison orientieren. Klar, 417 Yards, 3 Touchdowns klingt zwar gut, aber 29 von 52, das ist ein bisschen mehr als 50%. Das ist jetzt eines Derek Carrs nicht würdig.
Ja, da bin ich komplett dabei. Also wenn man sich nur die reinen Yards-Zahlen anguckt und die Touchdowns, ist das okay, aber Completion Rate muss ja auch noch weiter nach oben schrauben. Ist auch die Frage natürlich, wie er noch von der Verletzung noch ein bisschen belastet ist. Das kann man auch nicht ganz sagen, wie frei er dort auch ist in seinen Bewegungen. Jetzt kommen wir mal auf die Chiefs zu sprechen. Clemens, du hast es ja angesprochen, sind 15-0 gestartet, jetzt zweimal verloren. Beides mal auch ein bisschen Pech gehabt, muss ich sagen. Also man kann gegen die Steelers auch definitiv verlieren. Das ist ja einer der ausgeglichensten Teams bisher in der Liga, die auch sehr, sehr stark sich präsentiert haben. Und auch jetzt gegen Oakland war das gut dran. Gerade offensiv sieht das wirklich sehr, sehr gut auf. Smith bisher mit keiner Interception dieses Jahr. Und noch, ich habe es gelesen, da habe ich noch 130 Pass-Attempts und er würde den Rekord von Tom Brady brechen. Also ein bisschen muss er noch machen, aber er spielt bisher wirklich sehr, sehr gut. Aber ich sehe so ein bisschen das Problem in der Defense der Chiefs, weil einfach Eric Berry fehlt.
Ja, das ist das Problem. Wenn der Druck kommt vorne von der D-Line, dem Pass-Rush, dann passt das schon. Aber hinten haben sie halt praktisch nur Marcus Peters. Der zweite Corner-Spot ist grausam bei den Chiefs, also was sie da haben. Eric Murray und Terrence Mitchell. Die beiden haben im Endeffekt die Niederlagen im Alleingang verantwortet. Ich weiß nicht, wer von beiden es war, gegen die Steelers, der da die Interception nicht macht, sondern den Ball hochtippt, sodass Brown den 50-Yard-Touchdown fängt. Wenn er das Ding fängt oder einfach auf den Boden haut, dann gewinnen die Chiefs das Spiel wahrscheinlich. Und auch jetzt gibt es die unnötige Strafe nicht in letzter Sekunde, dann gibt es den Sieg für Kansas City. Also in der Defense muss ein bisschen mehr Disziplin her. Sie hatten ja auch gegen die Patriots in Woche 1 so extrem viele Strafen. Und das mag in der Regular Season alles noch irgendwo gehen, aber in einem wichtigen Playoff-Matchup kann das dann der entscheidende Faktor sein, dass es dann eben nicht reicht.
Genau, ich habe es mal aufgeschrieben, 8 Strafen für 108 Yards, Oakland hatte auch selbst 10 Strafen für 97 Yards, also beide Mannschaften mit vielen Strafen, das ist dann auch einfach ein entscheidender Faktor und gerade zum Ende hin, du hast angesprochen, die Strafe war wirklich ja für die Chiefs im Nachhinein der Todesstoß, dass man ja dort die Strafe einholt, das ist wirklich sehr, sehr bitter für die Chiefs, aber ich denke trotzdem, dass sie weiterhin Favorit sind, die sich die Division zu sichern. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann wieder und gucken uns mal eine weitere, auch mit einer Mannschaft ist, mit Green Bay Packers, die im Moment ohne Quarterback spielen und mal gucken, wie sie jetzt im ersten Spiel ohne Aaron Rodgers geschlagen haben.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es gerade angeguckt und wir gucken uns jetzt an, wie sich die Green Bay Packers in ihrem ersten Spiel ohne ihren Star schlechthin Aaron Rodgers geschlagen haben. Sie haben gegen die New Orleans Saints gespielt und ja, man kann sagen, Green Bay hat jetzt offiziell ein Quarterback-Problem, weil Ben Huntley nicht funktioniert hat, Clemens.
Nein, überhaupt nicht. 12 von 25, also 48% der Pässe angebracht. Für unfassbare 87 Yards. Das heißt, das sind ungefähr 3,5 Yards pro Attempt. Gute Quarterbacks liegen dabei um die 10 Yards. Selbst pro Completion sind es dann nur 7 Yards. Dazu die Interception, also da funktioniert gar nichts. Das heißt, man muss sich auf einen 5-Runden-Rookie als Running Back verlassen. Und die Defense von Green Bay ist ja bekanntlich auch nicht so super. Deswegen sehe ich da schwarz. Die einzige Hoffnung, die ich noch für Green Bay habe, ist, dass Huntley noch keine Chemie mit seinen Receivern hat, weil die meisten Receptions hat Aaron Jones mit 3 und die meisten Yards Martellus Bennett mit 17. Also das ist vielleicht das Einzige, was man für die Packers noch hoffen kann, dass Huntley einen findet, mit dem er eine gute Connection hat für viele Yards, aber sonst sehe ich da zurzeit schwarz.
Ja, ich bin auch bei dir, ich sehe da auch wirklich schwarz. Sie haben jetzt die Bye-Week, das kann natürlich jetzt auch für sie die große Hoffnung zu sein. Jetzt hätte Ben Huntley 2 Wochen Zeit, vernünftige Connection mit seinen Receivern aufzubauen. Die Frage ist, die wir auch ja letzte Woche uns schon gestellt haben, sollte man nicht darüber nachdenken, sich einen Quarterback von der Free Agent Market zu holen? Da wurde schon spekuliert, unsere beiden Kollegen Patrick und Hans-Peter haben ja über Tim Tebow spekuliert. Ich bin nicht so der große Tebow-Fan. Clemens, denkst du, dass die Green Bay Packers was machen sollten? Würdest du ihm empfehlen, etwas zu tun auf dem Markt, vielleicht auch über einen Trade vielleicht sogar was zu holen?
Ja, sollten sie definitiv. Tebow definitiv nicht. Der spielt jetzt gar nicht so schlecht Baseball in irgendwelchen Minor Leagues für die New York Mets. Also der wird nicht mehr zum Football zurückkommen. Was natürlich ausgeschlossen wurde, obwohl es interessant wäre, Colin Kaepernick. Er wurde in Wisconsin geboren, also von daher wäre das schon gar nicht so eine schlechte Idee. Aber sonst sind halt jetzt auch keine Quarterbacks verfügbar ohne Trade, die man jetzt unbedingt starten wollen würde. Und da ist jetzt die Frage, wen, also wie gesagt, außer Kaepernick. Und ein Trade jetzt, das sollte natürlich dann jemand sein, für den man nicht so viel aufgeben würde. Und da würde mir persönlich jetzt direkt keiner einfallen, wo jetzt das Team unbedingt sagen würde, den würden wir weggeben. Vielleicht am ehesten noch ein Geno Smith, aber da kann man dann auch Huntley weiter starten lassen.
Das glaube ich auch. Also da hast du definitiv kein Upgrade auf der Quarterback-Position. Ansonsten aus Green Bay-Sicht, ich denke, er hat jetzt endlich einen Running Back gefunden in Aaron Jones, wirklich einen sehr, sehr guten Spielen jetzt gehabt. Man hat, glaube ich, endlich jetzt eine Lösung gefunden. Das kann auch ein Mittel sein, jetzt einfach den Ball mehr zu laufen. Er kann es aber auch alleine nicht reißen. Er ist, wie gesagt, noch ein Rookie. Aber ich denke, aus Sicht der Packers ist das schon mal positiv zu sehen, dass man zumindest die Stelle jetzt erstmal geschlossen hat für die nächsten Wochen.
Ja, definitiv. Also ich war ehrlich gesagt nie von Ty Montgomery vollständig überzeugt, dass er dauerhaft das lösen kann. Das hat man jetzt gut gemerkt, wo das Passspiel weg war, dass er dann da doch die Probleme hatte, viel zu laufen und dass dann Aaron Jones da übernommen hat. Und er alleine kann es aber, wie gesagt, nicht lösen. Er ist ein Rookie, das kann kein Mensch erwarten. Er hat eine unglaublich gute Leistung gebracht gegen New Orleans. Auch so eine Leistung kann man überhaupt nicht jede Woche erwarten. Und jetzt liegt es irgendwie daran, an den Packers Coaches dafür zu sorgen, dass Brett Huntley in eine Situation gebracht wird, wo er sich wohlfühlt, vielleicht wenigstens 60% seiner Pässe anbringt und dass er wenigstens vielleicht 200 Yards im Spiel hinbekommt. Vielleicht mit vielen kurzen, schnellen Pässen. Und dazu braucht man jetzt die Bye Week, um da irgendwelche Aaron Rodgers ist Quarterback in der Liga und man hat wahrscheinlich einfach keinen Plan B gehabt, weil Rodgers, wie gesagt, seit 9 Jahren Starter, einmal verletzt gewesen. Genau. Damit rechnet man nicht.
Ja, also man muss jetzt wie gesagt gucken, wie das die Green Packers jetzt angehen. Wir haben es ja gesagt, sie haben jetzt eine Bye Week, das kann helfen, Ben Huntley in Form zu bekommen. Man wirklich, darf wirklich sehr, sehr gespannt sein, wie sie dann in Woche 9 sich präsentieren werden. Gucken wir jetzt auf die Saints, Clemens. Die haben insgesamt 225 Yards mehr gemacht als die Green Bay Packers. Einerseits natürlich bedingt durch einen guten Quarterback auf ihrer Seite. Drew Brees ist ja wirklich jemand, der schon seit Jahren wirklich und jede Woche immer wieder gute Leistungen abruft und immer wieder für ja unglaubliche Zahlen sorgt, wenn man sich die Saisonrekorde auch von ihm anguckt. Mit einem sehr, sehr guten Spiel in beste Anspielstation war dabei Ted Ginn und auch Alvin Kamara, der Rookie, der wirklich sehr, sehr viel Spaß macht und für mich ja, so ein bisschen vielleicht Rookie of the Year werden könnte. Ist so mein Favorit, muss ich ganz ehrlich zugeben, was er bisher zeigt. Ist ganz, ganz stark und auch die Defense der Saints hält bisher ganz gut, muss man sagen.
Ich muss dir jetzt teilweise zustimmen und teilweise nicht. Also auf jeden Fall die Saints Offense und Defense machen beide Spaß. Also das Team macht mir sehr viel Spaß. Das liegt natürlich an Breeze. Dann die Receiver, vor allem natürlich Ted Ginn und Michael Thomas. Alvin Kamara als Receiver und Läufer. Und jetzt Mark Ingram, der jetzt seit 2 Wochen auf einmal super funktioniert. Wo auch immer das auf einmal herkommt. Seitdem Peterson weg ist, funktioniert Ingram wieder. Und ja, das ist die Offense. Ingram wieder über 100 Yards Rushing. Kamara auch insgesamt über 100 Yards. Mit 2 solchen Running Backs. Das funktioniert jetzt. Da brauchen wir jetzt keinen Peterson mehr, der rummeckert. Und ja, Alvin Kamara ist ein toller Spieler, aber Rookie of the Year wird er niemals. Da gibt es einen Kareem Hunt, der Rekorde, NFL-Rekorde bricht. Ja, okay. Und einen Deshaun Watson, der auch auf Rekordkurs ist. Von daher spielt Kamara super, aber mit den beiden kann er auf gar keinen Fall mithalten. Und er hat einfach nicht den Hype, den ein Leonard Fournette hat. Also auch da mitzuhalten in einem Voting wird schon schwer für ihn. Nichtsdestotrotz ein super Pick. Wurden ja die Saints erst ein bisschen dafür belächelt. Da haben sie ja einen 2. Runden-Pick 2018 aufgegeben, um den Pick in der 3. Runde zu kommen. Aber es scheint sich gelohnt zu haben. Und auch die Defense. Letztes Jahr war die Secondary so schlecht. Jetzt hat man da in den ersten beiden Runden 2 Rookies geholt mit Marshawn Lattimore und Marcus Williams. Dazu spielt Ken Crawley sehr, sehr stark. Also da ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu merken. Und ich denke, die Saints könnten im Verlaufe der Saison gerade mit einem so exzellenten Quarterback wie Drew Brees gefährlich werden.
Da bin ich bei dir. Man hat jetzt geguckt, die haben jetzt die letzten 4 Spiele gewonnen. Das sieht wirklich für sie wirklich sehr, sehr gut aus, das muss man sagen. Also so, da darf man wirklich auch gespannt sein, was sie auch in den nächsten Wochen zeigen werden. Sie haben auch viele Turnovers bisher produziert. Das darf man nicht vergessen. Also auch wieder jetzt am Wochenende wieder ein gegen Ben Huntley mit der Interception. Also die Saints mausern sich so langsam hin. Ich hatte sie vor der Saison vielleicht so in Division eher auf Platz 3 gesehen, aber sie sind momentan Erster mit 4-2 vor den Panthers, den Falcons und als Letzter sind die Tampa Bay Buccaneers momentan, die ich eigentlich auf 1 gesehen habe, aber die bisher wirklich so gar nicht funktionieren. 3 Niederlagen in den letzten 3 Spielen kassiert, also da muss noch einiges dort verbessern, deswegen darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein. Und kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, die viele Schlagzeilen gesorgt in den letzten Wochen mit einem wirklich guten, jungen Quarterback, der auch für viel Freude sorgt, einen gewissen Carson Wentz, Clemens, der dafür gesorgt hat, jetzt war jetzt am Wochenende nicht so stark, aber hat viele richtige Entscheidungen getroffen und er wirkt so ein bisschen, als ob er der Franchise-Guy der Philadelphia Eagles werden kann.
Das ist er schon. Er hatte früh die Interception geworfen, Carson Wentz, in seinem allerersten Drive, bei einem 2. und 31 hat er das geworfen und danach dann 4 Touchdowns geworfen, fast 70% seiner Bälle angebracht, über 250 Yards, dazu noch für 63 Yards gelaufen und den unglaublichen Lauf gehabt, wo er bei Third Down im 4. Quarter bei einem ganz engen Spieler drüber hängen geblieben ist, sich da irgendwie rausgewendet hat und alles eingelaufen. Also Carson Wentz hatte ein unglaubliches Spiel, auch die Touchdowns, der unglaublichen 64 Yards Pass zu Collins, dann zu Aguilar, der da auch toll in der Double Coverage gefangen hat und Corey Clement da einmal perfekt bedient auf einer Wheel Route. Also das ist super, was Carson Wentz abliefert. Er hatte ja schon letztes Jahr so einen super Start, aber dieses Jahr merkt man einfach, dass es noch besser klappt. Er war letztes Jahr schon unglaublich, wenn Lane Johnson dabei war, sein Right Tackle, nur der war dann mal für 10 Spiele gesperrt. Und da ging es dann bergab mit den Eagles. Und vor allem, was mich begeistert, ist die Connection, die unglaubliche zwischen Carson Wentz und seinem Tight End Zach Ertz, der ja wirklich jede Woche viele Yards und auch meistens mindestens einen Score hat. Auch gestern wieder 89 Yards, ein Touchdown. Also die Eagles sind sehr heiß, nur dann gab es da gestern leider 2 schwere Rückschläge. Jordan Hicks, der Middle Linebacker, hat sich die Achillessehne gerissen, Saison beendet, und der Left Tackle Jason Peters das Kreuzband gerissen und das Innenband, auch die Saison beendet. Also das könnten herbe Rückschläge sein, das gilt jetzt zu beobachten.
Genau, da muss man wirklich sehr, sehr drauf jetzt achten. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie das lösen können. Die Philadelphia Eagles, die jetzt mit 6-1 da stehen, die Division anführen, das sieht wirklich bisher sehr, sehr gut aus. Wirklich, Carson Wentz macht mir viel Freude. Ich glaube, den Eagles-Fans natürlich umso mehr, weil er wirklich das Team noch dazu hinträgt. Auch gerade seine Wide Receiver hat er viel, viel bessere als letztes Jahr. Man merkt das einfach, die Verbindung zwischen ihnen ist auch wirklich gut mit Nelson Aguilar. Auch schon Jeffrey, das funktioniert bisher wirklich sehr, sehr gut. Gucken wir jetzt mal auf die Washington Redskins, Clemens. Die Redskins mit eigentlich einem guten Spiel, ich denke 24 Punkte ist okay, aber man hat einige Big Plays zugelassen. Third Down Conversion, die eigene war mit 33% okay, aber man hat auch selbst halt 50% zugelassen. Und dazu noch ja eigentlich die Top-Option von Kirk Cousins, die fast die ganze Zeit auf der Bank gelassen. Terrell Pryor hat die ersten drei Quarter keine Spielzeit gesehen, den vierten Quarter den ersten Catch gehabt. Da frage ich mich, was ist los in Washington?
Ja, das Problem ist, Terrell Pryor hat nicht so funktioniert, wie man es erwartet hatte. Er war letztes Jahr in Cleveland so ziemlich der Einzige, der irgendwas geleistet hat. Aber die Redskins haben ja auch kein so großes Risiko eingegangen. Er hat ja nur einen Einjahresvertrag. Von daher wird er dann wahrscheinlich irgendwo unterkommen. Man muss sagen, ihn als Nummer 1 Receiver zu sehen, ist nicht die richtige Entscheidung gewesen. Allgemein das Receiver-Spiel, Josh Dotson, der Erstrundenpick von letzten Jahr, hat mal seine Momente, aber mehr auch nicht. Jameson Crowder kann die 1 sein. Und deswegen geht es hauptsächlich über Jordan Reed als Teil. Einer der besten Hands der Liga, auch Vernon Davis als zweiter Titan präsentiert sich gut und Chris Thompson, der Running Back, der ist auch sowohl im Lauf als auch im Passspiel unglaublich gut unterwegs und das sind so die Leute, über die es bei Washington geht, halt weniger über die Receiver. Trotz dessen Kirk Cousins mit einer super Saison bisher. Er hat gestern 3/4 seiner Pässe angebracht für 300 Yards, 3 Touchdowns, eine Interception, das ist völlig in Ordnung. Also an ihm liegt es nicht, aber wie gesagt, die Defense, an der liegt es schon eher, wenn man sich mal anguckt. Nelson Aguilar hatte gut einen 14-Yard-Touchdown-Catch, aber Mac Hollins 64 Yards und Zach Ertz 46 Yards als längste Reception. Von daher, man darf einfach keine Big Plays zulassen. Umso bitterer natürlich, dass der Erstrunden-Pick, eigentlich ein unglaublicher Steal im Draft, Jonathan Allen, für das restliche Jahr ausfällt, vor dem Spiel schon mit einer Verletzung. Und da muss man jetzt einfach die Defense verbessern, hoffen, dass das wieder funktioniert. Natürlich auch Josh Norman, der bald zurückkommt, der da vielleicht Stabilität reinbringt. Weil insgesamt haben mir die Redskins, bevor Norman verletzt war, wirklich ganz gut gefallen. Und ich denke, wenn da jetzt wieder eine kleine Leistungssteigerung noch kommt, ist durchaus ein Platz in der Wildcard-Runde drin.
Genau, bedingt dadurch, dass zum Beispiel die Giants wirklich eine Saison haben, bisher zum Vergessen, am Wochenende wieder verloren, stehen wir jetzt mit 5-1 da, im Moment ist man, ja, mit Augen auf Augenhöhe von den Dallas Cowboys, gleichen Rekord dort, darf man gespannt sein, wer sich dort durchsetzen wird. Tendenz für mich eher Cowboys, aber man weiß nie, die Cowboys haben auch Auf und Abs bisher gehabt, das merkt man auch, dass wir haben durch die Rookies letzte Saison, die wirklich überragend gespielt haben, Ezekiel Elliott und auch Dak Prescott, im zweiten Jahr ein bisschen schwerer tun, das ist aber auch normal, die sind dann noch beide junge Spieler, also darf man wirklich gespannt sein, was die nächsten Wochen für die beiden bereithalten wird. Wir gehen jetzt weiter in unserer Runde und machen eine kurze Pause und kommen dann zurück mit einem weiteren Division-Matchup. Wir gucken diesmal in die AFC dafür, zwischen die Pittsburgh Steelers und die Cincinnati Bengals und sprechen über das wahrscheinlich ausgerichtet, der wirklich viel, viel Freude bereitet.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und wie gerade angekündigt, gucken wir jetzt in die AFC North. Das Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals. Ja, und die Cincinnati Bengals mal wieder verloren, ihre vierte Niederlage diese Saison. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Pittsburgh Steelers waren wirklich in einer überragenden Form wieder. Allen voran Le'Veon Bell, der mal wieder Workhorse war, 35 Runs für 134 Yards. Also sieht bisher wirklich sehr, sehr gut aus für die Pittsburgh Steelers, Clemens.
Ja, definitiv. Also Antonio Brown super, Le'Veon Bell super, Juju Smith-Schuster super, die Defense super. Jetzt haben sie nur zwei kleine Probleme. Das erste heißt Ben Roethlisberger. Er hat zwar jetzt, ich würde sagen, für ihn war das trotzdem kein guter Tag. 14 von 24, 224 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ja, okay, keine Interception ist schon mal gut, wenn man sich an das Jacksonville-Spiel erinnert, aber ja, knapp die Hälfte angebracht und nur 220 Yards für Ben, das ist nicht so besonders. Und das zweite und viel größere Problem heißt Martavis Bryant. Der spielt sich ja jetzt sehr auf und möchte wahrscheinlich weg. Hat auf Instagram geschrieben, also über Juju Smith-Schuster abgelästert, dass er doch viel besser wäre, nur die Bälle nicht bekommt und man den Rookie auch wegschicken könnte, wenn man ihm mehr Bälle geben würde. Und damit gibt es jetzt also einige Probleme. Und das kann natürlich in der Mannschaft durchaus dafür sorgen, dass es da zu Streitigkeiten kommt. Man weiß ja allgemein, Pittsburgh Steelers, genauso wie ihre Gegner aus Cincinnati, das sind allgemein keine Kinder von Traurigkeit. Von daher sollte man das schleunigst lösen und jetzt entweder da eine Lösung des Problems intern finden oder Martavis Bryant zu einem anderen Team schicken.
Genau, Mike Tomlin hat sich dazu auch schon geäußert, gesagt, er möchte ihn nicht traden, er möchte ihn eher behalten. Da musst du aber dann auch jetzt mit ihm sprechen, weil ich denke, das braucht man jetzt nicht. Streitigkeiten im Lockerroom, das hilft nie. Die Lockerroom-Chemie ist immer sehr, sehr wichtig im Football. Das muss man auch so sagen. Deswegen darf man sehr, sehr gespannt darauf sein, weil die Pittsburgh Steelers sehen bisher wirklich sehr, sehr gut aus. Ich habe es schon gesagt, ich habe mir mal die Statistiken in der zweiten Halbzeit rausgesucht, weil die wirklich sehr, sehr stark war, der Steelers. Da haben sie in der ersten Halbzeit jetzt bei drei Drives der Cincinnati Bengals zwei Touchdowns zugelassen. In der zweiten Halbzeit war das viel, viel besser. In den ersten sechs Drives haben sie zwei Interceptions gefangen, vier Sacks geholt und insgesamt 16 Yards insgesamt Offensive erlaubt. Also ganz, ganz stark. Auch Andy Dalton hatte in der ganzen zweiten Halbzeit dann eben insgesamt nur 34 Passing Yards. Also die Steelers sind wirklich auf dem Weg dahin, wo sie unbedingt hinwollen, in den Super Bowl. Clemens, auch wenn es jetzt noch früh ist und es immer noch alles passieren kann, denkst du, sie sind auf einem guten Weg dorthin?
Auf den Super Bowl, das glaube ich nicht. Da schätze ich sowohl die Chiefs als auch die Patriots bedeutend besser ein. Dazu sieht mir Ben Roethlisberger einfach doch nicht gut genug aus. Und man kann gegen Teams wie die Chiefs das nicht lösen, indem man Le'Veon Bell den Ball 40 Mal im Spiel gibt. Und ja, die Bengals sind auch ein Team, viele hatten sie hoch eigentlich auf dem Zettel vor der Saison. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass sie sehr schlecht sein werden, weil Andy Dalton ist Durchschnitt. Ohne AJ Green wahrscheinlich gar nichts. Habe ich mal einen schönen Kommentar gelesen. Da hat jemand geschrieben, wir wissen doch alle, wenn Andy Dalton AJ Green nicht hätte, wäre er ja auch nur Brian Hoyer. Die Defense ist unerfahren. Brian Hoyer hat die Runbacks, die in Pippen nicht wirklich was draus machen können. Von daher sollte man jetzt die Bengals nicht als Maßstab wären. Ich bin aber sehr gespannt für die Steelers auf das Spiel Sunday Night Football in Woche 8 gegen die Detroit Lions. Bei den Detroit Lions. Das könnte durchaus ein Spiel werden, was für die Steelers richtungsweisend sein kann.
Das glaube ich auch, gerade weil sie sich auswärts immer sehr, sehr schwer getan haben in den letzten Jahren. Da darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein. Ich möchte noch ein bisschen was zu den Bengals sagen. Jetzt, Clemens, zu den Steelers sind wir, glaube ich, soweit durch. Ich habe mir mal aufgeschrieben, man hatte wieder keinen Sack in diesem Spiel. Insgesamt 71 Run-Yards, 140 Passing-Yards. Man steht jetzt bei 2-4 da. Ich habe gerade meine Prediction geschaut vor der Saison. Ich glaube, sie stehen bei 4-12 von dem Rekord her. Sieht bisher für mich ganz gut aus, positiv. Natürlich sind aus Sicht der Bengals, kann man eigentlich sagen, die Saison ist eigentlich jetzt schon zu Ende, weil die mit Playoffs nichts zu tun haben. Ist das jetzt eine Saison zum Wegschmeißen? Was passiert mit Marvin Lewis? Was soll er jetzt am schlauesten machen?
Ja, Marvin Lewis sollte nicht länger mehr Coach der Bengals bleiben. Er ist seit 2002, wenn mich nicht alles täuscht, Head Coach. Hat noch kein Playoff-Spiel gewonnen. Und das einzige Mal, als sie nah dran waren, hat Jeremy Hill gefumbled und dann haben Pac-Man Jones und Vontaze Perfect für dumme Strafen gesucht gegen die Steelers. Ja, Andy Dalton, 17 von 30, 140 Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Wenn man jetzt noch 1-2 Spiele verliert, muss ich sagen, wahrscheinlich wäre es besser, wenn man AJ McCarron mal reintut. Er hat das damals gut gemacht, als Dalton verletzt war in der Saison, wo sie so gut gestartet waren, 2015. Und vielleicht sollte man es mal probieren und dann wird man entweder sehen, Dalton ist der bessere oder McCarron sollte starten und dann kann man einen von beiden für viel, viel traden, was dann beim Aufbau hilft, weil die O-Line der Bengals ist absolut unterirdisch. Da sind selbst die Giants und Seahawks O-Line noch gut dagegen. Man hatte im Prinzip letztes Jahr 2 gute Offensive Linemen, Andrew Redworth, den Left Tackle, und Kevin Seidler, den Right Guard. Die sind beide weg. Und jetzt hat man da gar nichts mehr. Die Tackle sind Jake Fisher und Cedric Ogbue, die überhaupt nicht funktionieren. Und dann im Endeffekt der Einzige, der von letztem Jahr geblieben ist, ist der Center Clint Bowling. Das ist ein Durchschnittsspieler. Da muss man auf jeden Fall was tun. Man muss auf der Running Back-Position von den 3 mindestens auf 2 runter. Weil das hat man auch in New Orleans gesehen. 3 Running Backs, die man da alle ein paar Carries bekommen, das funktioniert nicht. Zu zweit das Aufsplitten geht vielleicht noch. Mit Gegenteiligen, also würde ich sagen, Hill behalten, Mixon sowieso da und Bernard weg. Warum auch immer man Mixon geholt hat. Der Typ hat es nicht verdient, gedraftet zu werden. Und Bernard Hill war eigentlich ein gutes Problem. Am Ende Cincinnati hat ganz, ganz viel Arbeit zu tun. Und ich kann sie eigentlich auch in den nächsten Jahren eher nicht in Richtung Playoffs sehen. Wobei die AFC North allgemein sehr schwach ist. Cleveland bekommt nichts hin. Baltimore hat überhaupt keine Offense. Und bei Pittsburgh muss man auch mal sehen, was passiert, wenn es mit Ben dann in 1-2 Jahren spätestens vorbei ist. Also das ist eigentlich eine große Chance für die Bengals, aber es geht auch nur bergab.
Ja, das ist wirklich etwas, wo man sich jetzt fragen muss, wo man sich jetzt dann möchte man das Ganze, so wie es jetzt läuft, kann es für sie nicht weitergehen. Trotzdem aber mit AJ Green wirklich einen Top-Receiver und der wird auch irgendwann sagen, Leute, wenn ihr mich nicht in die Playoffs führt, dann bin ich hier weg und lasse mich woanders gut bezahlen und spiele dann eher um Super Bowl mit. Also da muss man sich jetzt mal gucken, wo es jetzt für die Cincinnati Bengals hingeht. Wir gucken jetzt von ihren Spielern zu einem weiteren Division Game, gucken dafür in die AFC East, das Spiel der Miami Dolphins gegen die New York Jets. Die Dolphins haben das bekannterweise 31-28 gewonnen, aber das auch nur dank eines guten Matt Moores, der den 4. Quarter das Ding noch gedreht hat aus Sicht der Dolphins. Das war wirklich ein ganz, ganz knappes Ding für die Dolphins, dass sie am Ende das noch gewinnen konnten.
Ja, definitiv. Aber sie können sich nicht nur bei Matt Moore bedanken, sondern auch beim Playcalling der New York Jets. Die Dolphins hatten ja mit, sogar nach dem Two-Minute-Warning erst ausgeglichen. Und dann waren die Jets der Meinung, dort hinten nach dem Kickoff noch Bälle werfen zu müssen. Da gab es dann eine Interception von Josh McCown und somit hatten die Dolphins dann gewonnen und insgesamt natürlich wichtig für Miami, weil wie gesagt New England ist jetzt noch nicht, kann man noch nicht hundertprozentig überzeugt sein, dass das so glatt geht dieses Jahr, von daher wichtig für Miami dran zu bleiben und wer weiß, was da gehen mag, wer weiß, ob Jay Cutler nochmal für die Dolphins spielt. Weil ich habe, Matt Moore hat es gut gemacht und was ich gehört habe, ist es eher nicht so wahrscheinlich, dass Cutler jetzt schon wieder fit ist am Wochenende.
Ja, genau. Es gibt, auch Rippe habe ich mich richtig erinnern, dass ich das gelesen zu haben. Also muss man im Auge behalten, was dort entsprechend dann auch genau sein wird. Aber ich denke, dass es Matt Moore wirklich gut gemacht hat. Es wurde ja eigentlich schon vorher so darüber spekuliert, ob er nicht der Starter ist für Tannehill, der vielleicht die ganze Saison fehlen wird. Ich denke, er hat jetzt unter Beweis gestellt, dass er derjenige sein kann, der die Dolphins durchaus führen kann. 31 Punkte haben sie am Ende gemacht. War schon knapp ein Drittel der Punkte, die sie in den ersten 5 Spielen erzielt haben. Also schon eine ordentliche Punktanzahl.
Ja, und letztes Jahr hatte Tannehill sich ja auch schon verletzt. Das war ja eigentlich der Grund, warum es ihn dann dieses Jahr wieder bestattet, weil er nicht richtig auskuriert war. Und da hat Matt Moore das ja ganz ordentlich gemacht. Von daher habe ich es nicht verstanden, dass man für Jay Cutler da ganz, ganz viel Geld rauswirft. Jetzt muss man mal sehen bei Miami, wie es da jetzt weitergeht. Eine Personalie habe ich ja vorhin schon angesprochen. Man hat Byron Maxwell entlassen heute, den Cornerback. Der hatte einen dicken Vertrag, 6 Jahre, 63 Millionen, damals bei den Eagles unterschrieben. War der jetzt im insgesamt dritten Jahr dieses Vertrags, zweite Jahr davon bei den Dolphins. Hatte letztes Jahr eigentlich ein super Jahr, das wirklich an seine besten Jahre in Seattle rankam. Aber dieses Jahr ganz stark abgebaut und wohl auch sehr unmotiviert gewesen. Deswegen jetzt die Entlassung. Und da wird man jetzt mit seiner jungen Secondary weiterarbeiten, mit Rashard Jones als Stütze und dann mit Xavier Howard, Bobby McCain und vor allem Cordrea Tankersley, der wirklich super spielt, kann man da sich was drauf aufbauen und vielleicht kann man dann in Miami drauf hoffen, Matt Moore als Game Manager nehmen zu können und mit dem Run Game durch Jay Ajayi und einer guten Defense-Leistung wieder in Richtung Playoffs schielen zu können.
Ja, mal gucken, ob sie das so hinkriegen. Ich denke, sie haben die Qualität da. Sie haben dort in den letzten Jahren wirklich gut sich was holen können. Da darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein. Ja, und die New York Jets, also sie haben bewiesen, dass sie eigentlich gute Anlagen haben. Also erste Halbzeit sah ja auch gut aus. Man führte ja auch mit 14 Punkten, wenn ich mich nicht täusche. Und dann war in der zweiten Halbzeit mal wieder zu wenig Power da, war wieder keine Punkte hingekriegt, wirklich gar nichts hingekriegt. Irgendwie wirkte das blutleer, möchte ich es jetzt mal nennen, vielleicht auch ein bisschen krass ausgedrückt, aber für mich wirkte es so. Und dann darf man sich schon fragen, warum ist Josh McCown noch Starter? Ich meine, er hat es in der ersten Halbzeit gut gemacht, aber er beweist einfach, dass er jemand ist, der kein Franchise-Guy einfach ist.
Ja, dafür ist er ja auch nicht da. Er ist 38. Er soll jetzt dieses Jahr spielen, damit man sich dann einen Rookie holen kann. Vielleicht spielt er auch nächstes Jahr noch, wenn man einen Rookie holt, der noch nicht so weit ist. Und ich finde eigentlich, dass er seine Sache ganz gut macht. Und es gibt jetzt für mich eigentlich zwei Möglichkeiten, warum die Dolphins, die Jets so eingebrochen sind. Und es gab entweder der Coaching-Staff ist einfach komplett unfähig, hat man ja schon gegen die Patriots gesehen. Auch da hat man mit einer dummen Interception kurz vor der Halbzeit den Patriots noch einen Touchdown erlaubt. Da hat er ja knapp verloren, auch wenn er natürlich viel Pech mit einem kontroversen Nicht-Touchdown dabei war. Aber insgesamt, ja, könnte es natürlich daran liegen, dass der Coaching-Staff einfach unfähig ist und mit blödem Play-Calling McCown in schlechte Situationen bringt. Oder man hat gemerkt, obwohl man dann 3-2 stand, man wollte ja eigentlich dieses Jahr tanken. Ich glaube, viele Menschen haben gedacht, dass die Jets kein Spiel gewinnen.
Ich auch.
Und dann, ich habe es auch geglaubt. Und dann standen die auf einmal 3-2. Und ich glaube, jetzt denken die Menschen bei den Jets manchmal so, ja, was bringt uns jetzt, wenn wir an 15. Stelle picken? Wir können eh nichts erreichen Richtung Playoffs, selbst wenn es jetzt für uns gut läuft, wenn wir uns anstrengen. Von daher bleiben wir bei den 3 Siegen und picken wenigstens noch in den Top 5. Weil das Roster braucht noch viel Arbeit, selbst wenn man jetzt Typen hat, die aus dem Nichts kommen und gut spielen. Josh McCown, der ist immer rumgereist, macht seine Sache ordentlich. Jermaine Curse war in Seattle letztes Jahr unterirdisch, spielt jetzt überragend. Austin Seferian Jenkins wurde in Tampa Bay entlassen, weil er eigentlich schon ein Draft-Bust war als Zweitrunden-Pick und dann noch unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Und der spielt überragend dieses Jahr. Also von daher, das ist schon verwunderlich, aber insgesamt das Roster ist für die Zukunft nicht aufgestellt. Und deswegen, ich möchte den Jets jetzt nichts unterstellen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man in engen Situationen nicht drauf erpicht ist, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass einer der beiden Szenarien richtig ist. Vielleicht so eine Mischung aus beiden, man weiß es nicht. Da darf man gespannt sein. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben noch eine Woche Trade-Deadline. Vielleicht wird es dann auch die anderen Spieler dort weggegeben, um zu beweisen, dass man wirklich aufs Tanken geht. Es gibt immer noch die Trade-Gerüchte rund um Matt Forte, den man ja eigentlich gerne weghaben möchte, der aber bis jetzt auch nicht so bewiesen hat, dass er noch viel übrig hat, was er an Leistungen. Deswegen darf man gespannt sein, was die Jets jetzt sich zeigen werden. Sie sind ja mit 3 und 4 ja auch noch relativ nah dran an den anderen beiden Mannschaften, die Dolphins als auch die Buffalo Bills, die ja diese Woche spielfrei hatten. Mit 4-2 dann noch da, also ich denke, bei den Jets muss man sich jetzt entscheiden, was man will. weil ich denke, da muss man, wenn man wirklich gute Spieler haben will, sollte man jetzt versuchen, alle Spiele zu verlieren. Ich weiß, es hört sich jetzt zwar hart an, aber für einen guten Pick, für einen guten Quarterback, den man dort finden kann in dem nächsten Draft, ist es durchaus möglich, dann, was man da einige Spiele auch abgeben wird und auch viele Picks versucht noch zu sammeln, irgendwie wie es geht. Da darf man sehr, sehr gespannt sein. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zum Woche. Thema der Woche ist diesmal die Blowout-Siege in der NFL.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Ich habe es gerade angesprochen. Wir gucken uns jetzt das Thema der Woche Blowout-Siege in der NFL. Bevor wir uns die drei Spiele angucken, wo es eine Mannschaft geschafft hat, keinen einzigen Punkt zu erzielen, haben wir noch eine interessante Statistik für euch, Clemens. Es gab in dieser Woche 7 Mannschaften, die es nicht geschafft haben, einen offensiven Touchdown zu erzielen.
Richtig. Wie gesagt, 3 Mannschaften, die gar keinen Punkt erzielt haben. Die Denver Broncos, die Arizona Cardinals und die Indianapolis Colts. Und dann gab es 2 Spiele ohne offensiven Touchdown. Tennessee gegen Cleveland 3-9, nur Field Goals, und Carolina gegen Chicago 3-17. Da waren die beiden Touchdowns für die Bears Defensiv-Touchdowns vom Rookie Eddie Jackson, der als allererster Spieler der NFL-Geschichte 2 Defensiv-Touchdowns von 75 oder mehr Yards in einem Spiel gemacht hat. Das mal so am Rande. Krasse Geschichte, nein, aber insgesamt 7 Teams, die keinen Offensiv-Touchdown gemacht haben, und die Liste hätte noch länger sein können. Die New York Giants haben ihren einzigen Touchdown aus einem 17-Yard-Drive nach einem Fumble der Seahawks gemacht, und die Falcons in den allerletzten Minuten noch einen Touchdown erzielt. Also das war schon krass, dass es da so wenige Mannschaften gab, die da, dass es so viele Mannschaften gab, die da extreme Probleme dieses Wochenende hatten, Punkte ans Board zu bringen.
Was denkst du, woran liegt das für dich? Sind das die schwachen Offensive, starken Defensive? Was ist da wirklich so der Grund? Ich glaube, verständlich, bei jedem verschieden, aber hast du irgendwie so einen, vielleicht einen, ja, irgendwie einen Pattern gefunden, irgendwie eine Ähnlichkeit zwischen den Mannschaften?
Da kann man keine Ähnlichkeit finden, wenn man sich die Spiele anguckt. Also bei den Bears, die haben keine Receiver und einen Rookie-Quarterback und eine gute Defense. Ja. Die brauchen das nicht mal unbedingt. Bei den Panthers, Cam Newton ist einfach viel zu inkonstant und hatte mal wieder ein grottenschlechtes Spiel nach 2 guten Spielen am Wochenende. Tennessee gegen Cleveland, die Browns, da funktioniert einfach nichts. Kaiser hat schon 11 Picks geworfen und nur 3 Touchdowns. Dann kam diesmal Cody Kessler rein, da gibt es aber nichts, was da zusammenpasst. Und gleichzeitig haben es die Browns aber in der Defense sehr gut gemacht und die Titans, das Titans-Laufspiel gut gestoppt. Auch sogar einen Stopp bei 4th and Goal an der 1-Yard-Linie gehabt. Also die Titans waren zumindest nah dran. Die Colts haben keine O-Line, kein wirkliches Laufspiel, einen eigentlichen Backup-Quarterback und haben gegen ein Team gespielt, das auf dem Weg ist, den Sack-Rekord zu brechen, der von den Chicago Bears 1984 ist. Beide Hände verletzt und Drew Stanton ist Stanton. Und die Browns, Travis Simeon, ist zwar gut, aber der baut jetzt eigentlich Woche für Woche sehr ab.
Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen in die Spiele eingegangen, die wir besprechen wollen, die 3 Blowout-Games, Clemens. Ich möchte gerne mit den Cardinals anfangen. Du hast gesagt, Carson Palmer verletzt, fällt 8 Wochen aus. Vielleicht spielt er sogar nie mehr NFL, man muss mal gespannt sein, weil er hat es schon letzte Saison angedeutet, vor dieser Saison, dass er nicht mehr so große Lust hat, hat sich nochmal durchringen gemacht, eine Saison zu machen, und jetzt fällt er für 8 Wochen raus, könnte dann gerade zum Ende der Saison hin fit werden. Die Frage ist, ob er sich das nochmal antun wird, das darf man wirklich sehr, sehr gespannt zu sehen sein. Was ist so dein Gefühl, kommt er nochmal zurück?
Ich denke, das wird eine Tony Romo-mäßige Situation. Er wird in Woche 17 da nochmal ein bisschen eingesetzt werden in Seattle. Und das wird es dann gewesen sein. Ich denke, das wird dann Woche 17, da werden die Cardinals da reingehen und stehen vielleicht, was weiß ich, 5-10. Stehen jetzt 3-4, und viel wird jetzt nicht passieren ohne Palmer. Und dann wird das, denke ich, die vielleicht mal noch ein einzelnes Spiel für David Johnson, wo er nochmal wiederkommt, und dann die Abschiedsshow für Carson Palmer, Larry Fitzgerald und vielleicht auch sogar Adrian Peterson. Weil der hatte zwar jetzt sein eines Superspiel letzte Woche, aber er hatte jetzt 11 Läufe für 21 Yards. Also er ist wieder bei der Form aus New Orleans angelangt.
Ja, genau. Und auch die Defense der Cardinals ist auch nicht das, was die Namen versprechen lassen. Also 33 Punkte gegen die Rams zugelassen, die bisher wirklich sehr, sehr gut spielen. Gar nichts gegen, aber trotzdem, man muss da auch einfach sagen, dass das bisher nicht das ist, was ich glaube, die ganzen Cardinals-Fans erhofft haben.
Nein, der Einzige, der wirklich gut spielt, ist Patrick Peterson. Der ist auf Kurs, also er hat bisher pro Spiel eine Reception zugelassen von dem Verteidiger, den er covert. Und da muss man aber auch dazu sagen, Patrick Peterson ist eigentlich der am meisten den Nummer 1 Receiver verfolgt in der ganzen Liga. Also das ist wirklich sehr beeindruckend. Aber sonst, man merkt einfach, dass Calais Campbell weg ist, der jetzt bei Jacksonville ist, auf die wir ja gleich noch kommen. Und ich denke, der fehlt da extrem.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, Jackson bekommt jetzt die gleiche Nachricht. Ich möchte aber noch vorher auf die Rams zu sprechen kommen, Clemens. Die Rams sind jetzt aktuell Führender in der NFC West, so ist es richtig. Ich wollte erst East sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Und haben halt wieder alles bewiesen. Todd Gurley wirklich ganz, ganz stark. Sie kontrollieren die Uhr, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie sind ihren Third Down Conversions, ich glaube, Nummer 1 oder Nummer 2 in der Liga, das ist auch ganz, ganz stark. Und auch die Defense mal wieder besser, hat keine Punkte zugelassen, natürlich auch gegen eine Rams, die Offense, die bisher auch nicht überzeugen konnte. Die machen bisher wirklich sehr, sehr viel Spaß, die Rams.
Ja, also ich glaube allerdings nicht, dass sie die NFC West am Ende gewinnen werden, weil, okay, sie gewinnen 33-0 in London gegen Arizona. Dazu muss man sagen, mit London, da ist auch immer ganz entscheidend, hat man schon in London. Die Cardinals nicht. Das heißt, das sieht man ja vor allem an Jacksonville, dass das immer weiterhilft. In Jacksonville, okay, das war jetzt nicht so schlecht, aber wenn man die Woche davor guckt, zu Hause gegen Seattle, zwar nur mit 6 Punkten verloren, aber Jared Goff war komplett überfordert. Deswegen will ich jetzt nicht in den Hype um Jared Goff unbedingt so einsteigen. Er war jetzt auch nicht so überragend. In London, er hatte auch nur 22 von 37, 235 Yards, Touchdown, Interception. Also, klar, er schaut gut aus, um Welten besser als letztes Jahr, aber insgesamt die Rams letztes Jahr auch gut gestartet, dann abgefallen. Natürlich wird dieses Jahr nicht so krass, weil Sean McVay, der weiß, was er mit der Offense macht, super Defensive Coordinator in Wade Phillips und sehr, sehr viel Talent, vor allem auf der defensiven Seite des Balles. Todd Gurley auch wieder stärker. Aber, und natürlich Jeff Fischerbeck, was sehr positiv ist. Aber ich denke insgesamt, die Rams 10 Siege ist ungefähr das, wo sie landen werden. Wildcard durchaus drin, in den Playoffs mal die Erfahrung sammeln. Und da muss man in den nächsten Jahren aber immer mehr mit den Rams rechnen, denke ich.
Das denke ich auch. Wie gesagt, er ist jetzt in der zweiten Saison. Es wirkt schon wirklich sehr besser, also verbessert auf jeden Fall als im Vergleich zur letzten Saison, was so Jared Goff zeigt. Man darf sehr gespannt sein, was dort in den nächsten Wochen und auch Monaten, Jahren dort sich noch entwickeln wird. Ich denke, die Rams haben auf jeden Fall das Problem. In einer guten Idee auch noch haben, das vergisst man ja im Moment so ein bisschen, weil die Rams wirklich so viele Punkte ja auch von daher gespannt sein in dieser Division. Und wir haben sie jetzt vorhin schon angesprochen, die Jacksonville Jaguars haben in der Division das Division-Duell gewonnen gegen die Colts mit 27-0. Ja, und ich habe hier stehen, Jacksonville is real, habe ich mir von da wird es geschrieben, genau, Greg Rosenthal von NFL.com hat das geschrieben. Jacksonville is real. 33 Sacks bisher in 7 Spielen. 9 Sacks mehr als die zweitbeste Sacks-Mannschaft. Also wirklich ganz, ganz stark. Ich glaube, in dem Spiel gegen die Colts waren es wieder 10 Sacks. Also ja, die Defense trägt sie. Aber man muss auch sagen, ich fand auch Blake Bortles überraschend gut.
Ja, Blake Bortles hatte am Ende 330 Yards, aber das klingt erstmal solide, aber es ist absolut überragend, weil er schon zur Halbzeit ungefähr 300 hatte und nichts mehr tun muss in der zweiten Halbzeit. Also das war beeindruckend und da hatte er diesmal keinen Leonard Fournette. Das Laufspiel hat trotzdem ganz gut funktioniert. Chris Ivory, okay, 47 Yards bei 17 Läufen, aber TJ Yeldon, 9 Läufe, 122 Yards. Okay, ein 58 Yard Touchdown dabei gewesen, aber rechne mal den Wechsel, das ist immer noch 8 Yards pro Laufversuch. Also absolut überragend. Und die Offense, die muss einfach versuchen, den Ball zu behalten und vielleicht die gute Feldposition, die in die Defense gibt, auszunutzen. 10 Sacks, diesmal der beste Mann Yannick Nakwe mit 2,5. überragender Spieler, finde ich, der Defensive End. Dann hat man da halt natürlich Calais Campbell, 2-6, dann in Malik Jackson. Miles Jack zeigt jetzt so richtig, was er kann dieses Jahr. Diese Defense der Jaguars, AJ Bui und Jalen Ramsey, zwei absolute Spitzenkorner. Diese Defense war ja letztlich auf dem Papier schon sehr gut, dieses Jahr noch besser und sie spielen jetzt auch so, wie man es erwarten kann. Absolut überragend und man muss jetzt nur mal sagen, man stelle sich vor, Jacksonville hätte einen wirklich guten Quarterback. Dann gäbe es in dieser verwirrenden Saison tatsächlich einen eindeutigen Super Bowl-Favoriten. Aber mit Bortles kann ich mir das dann doch nicht vorstellen.
Ja, das, da waren wir wirklich sehr gespannt sein. Ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen, aber die Defense ist wirklich bisher sehr, sehr stark. Darf man gespannt sein, wie sie weitermachen werden, wie sie sich in den nächsten Wochen entwickeln. Es ist ja bisher wirklich sehr, sehr eng. Wenn ich dort auf Augenhöhe mit den Texans, die ein Spiel weniger haben, mit 3-3 stehen sie da und die Tennessee Titans haben auch 4-3. Aber auch beide Mannschaften haben schon Spiele dabei gehabt, wo sie nicht überzeugen können. Auch die Jacksonville Jaguars. Also, es wird da wahrscheinlich sehr, sehr eng zugehen, wer die Division gewinnen wird. Ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass mit ein bisschen Glück vielleicht sogar zwei Mannschaften reinkommen. Muss man mal abwarten, weil bisher beide Teams oder alle drei Teams so ein bisschen Up und Downs auch in den verschiedensten Spielen hatten. Ja, und die Colts, ja, sie sind halt wieder da, wo sie im Moment stehen. Sie haben auf beiden Seiten des Problems, auf beiden Seiten des Balles Probleme in der Offense, in der Defense. Defense verliert es noch mit Malik Hooker, wahrscheinlich ihren besten Secondary-Mann, und das von einem Rookie zu sagen, spricht schon dafür, wie schlecht eigentlich die Secondary ist, der Colts. Jacoby Brissett hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht, aber was soll er machen, wenn der Mann keine Offensive Line hat? Er wurde 10-mal gesackt, war dauernd, ja, auf der Flucht quasi, muss man es nennen, und er hat es trotzdem noch versucht, das Beste rauszuholen, Clemens. Ja, die Colts, ja, also da ist noch wirklich viel, viel Arbeit zu tun, dass die mal irgendwann wieder Contender sind.
Ja, also bei den Colts kommt Pech und Unvermögen dazu. Ja. Zunächst, man hatte 14 Jahre lang Peyton Manning, dachte, das endet nie. Dann kam seine Verletzung, ja, und es kam das größte Quarterback-Talent seit 30 Jahren raus in Andrew Luck, der wahrscheinlich noch besser galt als Peyton Manning und wirklich als der Beste seit John Elway galt. Und jetzt muss man mal ehrlich sagen, Andrew Luck konnte die Erwartungen, die natürlich unglaublich hoch waren, nicht ansatzweise erfüllen. Wenn man jetzt mal an den Draft 2012 denkt, eher erster Pick, okay, deutlich besser als der zweite Pick, Robert Griffin, der zurzeit nicht mal mehr in der Liga ist, aber ein Drittrunden-Pick aus Wisconsin, Russell Wilson, liefert deutlich mehr ab. Gut, sicherlich bessere Unterstützung, aber insgesamt muss man sagen, Andrew Luck in den letzten jetzt 2,5 Jahren viel verletzt und wenn er auf dem Feld ist, läuft es jetzt auch nicht so gut. Die Colts haben aber auch kein Laufspiel. Frank Gore ist einfach alt und Marlon Mack kommt jetzt langsam so ein bisschen rein, aber wenn man ihm nur 5-mal den Ball gibt gegen Jacksonville, ja, was soll dann passieren? Ja, wie gesagt, die O-Line, da ist ja gar nichts da. Ryan Kelly ist verletzt. Der Center Jack Meworth, ein eigentlich wirklich guter Guard, hat sich im Training verletzt, die Saison beendet. Also da funktioniert gar nichts. Und wenn man jetzt mal an den Draft guckt, Hooker, der hat wirklich super gespielt. 3 Picks, glaube ich, gehabt dieses Jahr, aber jetzt verletzt. Der Zweitrunden-Pick Quincy Wilson, ja, fand ich eigentlich sehr vielversprechend, aber von dem hört man gar nichts, während ganz viele andere Rookie-Cornerbacks richtig gut spielen, kommt bei ihm gar nichts zustande. Also wie gesagt, eine Mischung aus Unvermögen und Pech und ja, der Headcoach Chuck Pagano, da sollte es dann vielleicht auch irgendwann mal zu Ende sein, weil es muss sich da ganz viel ändern in Indianapolis, wenn man da in den nächsten Jahren mal wieder was reißen will, aber ich sehe das halt auch schwarz, weil das Roster besteht nur aus Lücken und die anderen drei Teams in der Division sind ganz stark im Aufschwung.
Genau, und genau das sind die Colts nicht. Da muss noch viel, viel passieren. Darf man gespannt sein, wie sie sich in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren schlagen werden, wie der Kader endlich mal auf ein vernünftiges Level kommt, womit man auch mal mithalten kann mit den anderen Mannschaften. Ja, dann kommen wir jetzt noch mal letztes Spiel des heutigen Tages. Die Los Angeles Chargers gewinnen für mich überraschend, muss ich sagen, mit 21-0 gegen die Denver Broncos. Ich habe gedacht, okay, die Chargers könnten vielleicht die Broncos schlagen, ist vielleicht im Rahmen der Möglichkeiten, ja, aber zu 0 und mit 21 Punkten, Clemens, damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ja, ich auch nicht, aber das ist Trevor Siemian. Der baut jetzt immer weiter ab. Man könnte jetzt denken, schön, die Defense der Broncos trägt sie halt. Aber so funktioniert das jetzt leider nicht, weil wenn man sich das anguckt, erstmal früh ein Fumble, daraus konnten dann aber die Chargers gar keinen Profit schlagen, weil sie nämlich von der 1-Yard-Linie viermal laufen wollten und es viermal nicht geschafft haben. Melvin Gordon. Die Broncos haben nämlich noch keinen Rushing-Touchdown zugelassen diese Saison. Aber dann der erste Touchdown, Special Teams, Punt Return, Travis Benjamin, das kann passieren. Und dann muss man natürlich sehen, wenn ich mir hier den Verlauf angucke, andauernd ging es ganz, ganz schnell mit vielleicht mal einem oder gar keinem First Down raus für Denver. Und dann wird natürlich die Defense irgendwann müde. Philip Rivers ist ein guter Quarterback. Melvin Gordon ein guter Running Back. Er hat auch, natürlich hat der Rivers auch gute Anspielstationen und dann wird es für Denver schwer. Und dass jetzt von den Chargers auswärts 21 Punkte eingeschenkt zu bekommen, ist jetzt nicht schlecht. Aber wenn man dann halt selbst keine Punkte macht, sieht es halt übel aus.
Das ist nun mal so. Also Punkte muss man machen, um das zu gewinnen. Das ist übrigens der erste Blowout, also die erste Mal, dass die Broncos keine Punkte gemacht haben, seit 1992. Also in den letzten 25 Jahren haben sie in jedem Spiel irgendwelche Punkte gemacht. Ja, und dieses Mal haben sie es nicht geschafft. Du hast gesagt, es war kein gutes Spiel für Trevor Siemian, aber auch insgesamt war das Running Game nicht da. Die O-Line lässt auch zu wünschen übrig, gerade Alan Brabb hatte wirklich enorme Probleme. Ich glaube, ich habe 3 Sacks zugelassen. Die beiden Fumbles kamen auch über seine Seite. Also, ja, die Broncos haben wirklich Probleme und müssen jetzt wirklich kämpfen. Ich habe sie auch vor der Saison gesagt, sie können es vielleicht schaffen, aber für mich waren sie eigentlich eher dritte, wenn nicht sogar vierte Kraft in dieser Division.
Ja, zurzeit sind sie wohl leider die vierte Kraft aus ihrer Sicht. Ja. Weil die Chargers sind im Aufschwung, haben 3 Spiele in Folge gewonnen. Die Chiefs sind sowieso stark. Und die Raiders funktionieren immer noch besser als die Broncos. Das ist wie letztes Jahr. Guter Start und dann funktioniert nichts mehr. Irgendwas muss man sich in Denver mal einfallen lassen. Und ich glaube, die Situation in Denver ist am besten beschrieben, wenn es Fans der Broncos gibt, die sich ernsthaft Brock Osweiler zurückwünschen, beziehungsweise wünschen, dass er wieder spielt. Sie haben ihn ja mittlerweile wieder.
Ja, also ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Da sollte man sich mal Gedanken drüber machen, ob man Brock Osweiler wieder reinsetzen will. Hatte damals eigentlich gut funktioniert gehabt, aber wie gesagt, man hat sich dagegen entschieden gehabt. Man darf ja gespannt sein, wie sich die Broncos in den nächsten Wochen entwickeln werden, auch wie die Chargers, ob sie auf diesem Aufschwung dauer bleiben können und vielleicht sogar dann bis zum Ende hin sogar vielleicht die Wildcard-Round holen können. Es sieht bisher sehr, sehr gut aus. Gerade das Pass-Rush-Duo Joey Bosa, Melvin Ingram sorgt für viel, viel Schrecken in der ganzen Liga. Das ist, glaube ich, Clemens, kann man so sagen, ja, es ist eine gute Geschichte aus Sicht der Chargers, dass sie bisher jetzt so ein gutes, junges Duo haben, die da sehr, sehr viel für, Angst verbreiten.
Ja, definitiv. Und die Chargers an sich keine schlechte Mannschaft. Mich würde es jetzt nicht zu sehr schocken, wenn wir die im Januar noch sehen.
Nee, mich auch nicht. Also in den letzten Jahren waren sie immer sehr verletzungsgeplagt. Das ist ihm bisher Gott sei Dank nicht passiert. Kann man nur aus Sicht der Chargers-Fans hoffen, dass er das so bleiben wird. Man darf sehr, sehr gespannt sein. Ich bin auch gespannt, was die nächste Woche für uns bereithalten wird. Es gibt ja immer viele Überraschungen. Diese Saison zu tippen ist ja wirklich quasi unmöglich, möchte ich es mal nennen, weil jedes Jahr oder jedes Spiel, jede Woche Spiele dabei sind, wo man nicht nur denkt, ja, wie kann das Ergebnis überhaupt zustande kommen. Ich danke dir ganz herzlich, nämlich für deine Einschätzung und wir verabschieden uns für diese Woche und sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Interception auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen sie ja alle auf im Lokomb oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.